Wer kennt das nicht? Nachdem man mehrere Wochen an seinem neuen Track herumgeschraubt hat, stellt sich die Frage, wie macht man diesen erfolgreich? Stolz postet man auf Facebook oder Instagram seinen selber gemachten Release, doch schon 24 Stunden und 20 Likes später stellt man fest, hat nicht viel gebracht. Und jetzt stellt sich die Frage, wie geht's jetzt weiter? Mein Name ist Thomas Foster und unser heutiger Gast kann dazu einiges erzählen. Er hat seinen Act Milk & Sugar vermarktet und damit mehrere Welthits gemacht. Seine neue Firma MPC Music Consulting & Production konzentriert sich darauf, Artists und Labels zu beraten. Und deshalb sage ich herzlich willkommen, Steffen Hanning.
Hallo Thomas, es freut mich, dass ich wieder bei dir sein kann.
Steffen, bevor wir so richtig loslegen, habe ich eine ganz aktuelle, spannende Ankündigung. Wir bei MuChant haben hart daran gearbeitet, ein neues Plugin zu kreieren, das musikalischer ist als alles, was es bisher gibt. Jetzt ist es fertig. Der MuChant Player. Jedes Instrument im MuChant Player beinhaltet eine Komposition, also MIDI-Files, die man einfach in das Arrangement ziehen kann, um nicht nur von einem Sound, sondern auch von einer Melodie oder spannenden Akkorden inspiriert zu werden. Alle Instrumente und MIDI-Files liegen in der Cloud. Dadurch kann es jedes Mal, wenn du das Plugin öffnest, neue Instrumente bzw. MIDI-Files geben, die du einfach mit einem Doppelklick in dein Plugin lädst. Neben den Instrumenten gibt es auch noch die Kits. Das sind komplette Arrangements, die wie ein ganzer Song klingen. Mit einem Klick ladest du alle Instrumente und kannst dir alle MIDI-Files in dein Musikprogramm ziehen, um damit etwas Neues zu machen. Aber jetzt kommt das Unglaublichste. Die Basisversion von MuChant ist gratis. Klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung dieses Videos und lade dir kostenlos den MuChant Player. In dem Player findest du viele Instrumente, MIDI-Files und Kits, die du bereits kostenlos laden und nutzen kannst. MuChant, it's time to make music.
Ihr habt gemeinsam euer Label gemacht, dein Partner und du, für Milk & Sugar, auf dem ihr aber auch andere Acts groß gemacht habt. Ist das so richtig?
Ja, wir haben 1997 unser Label gegründet. Das ist schon ein bisschen her. Das waren natürlich andere Voraussetzungen. Aber das war für uns dann gleich die Plattform, auf der wir erst selbst veröffentlicht haben. Und nachdem das dann gut lief, kamen dann Leute auf uns zu und haben gefragt, hey, kann man auch bei euch veröffentlichen und so. Und ja, so kamen wir dann quasi von einem selbstvermarkteten Künstler, würde man jetzt auf Neudeutsch wahrscheinlich sagen, zu einem Label, was auch andere Künstler unter Vertrag genommen hat.
Jetzt gibt es ja einige, die vielleicht noch nicht öfter den Podcast gehört haben. Du warst ja schon öfter zu Gast bei uns. Sag doch noch mal kurz, was könnte man von Milk & Sugar so kennen? Was sind so die großen Hits, die ihr hattet?
Also wir sind ja schon ein bisschen mit dabei. Wir haben tatsächlich 97 angefangen mit Haus zu produzieren und haben dann 1999 unseren ersten Universal Major Deal bekommen, quasi im dritten Jahr unseres Bestehens. Der Titel dazu war Higher and Higher. Daran werden sich nur noch die wenigsten erinnern.
Bereits mit eurem Label oder damals noch als Milk & Sugar Artist?
Wir haben als Milk & Sugar Artists den Titel Higher and Higher veröffentlicht, erst auf unserem eigenen Label und darauf wurde dann Universal aufmerksam und so sind wir quasi zu unserem ersten Major-Deal gekommen und das ging dann weiter und wir haben dann 2001 eine Coverversion von Love is in the Air herausgebracht. Die wurde leider kein Hit, weil nämlich kurz vor der Veröffentlichung von unserem Song die Türme am 1. September eingestürzt sind in New York und die Radiostationen nichts spielen wollten, was irgendwie mit Love is in the Air zu tun hatte, weil die Stimmung etwas anders war. Und dann haben wir 2003, ich glaube, so unseren größten Klassiker herausgebracht, und zwar Let the Sunshine. War eine große, aufwendige Vocal-Produktion mit 10 Sängern in einem großen Studio hier in München. Und wir haben es geschafft, immer wieder mit neuen Remixen diesen Titel weiter zu beleben, und haben jetzt letztes Jahr mit Purple Disco Machine eine neue Version gemacht. Die war auch Nummer 1 bei Beatport und bei Tracksource. Und ja.
Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ich war damals auf den Philippinen, ja. Und da bin ich mit einem DJ, der auf dieser Insel, wo ich auf den Philippinen war, aufgelegt habe, ins Gespräch gekommen. Und der hat mir so seine Hits, die er gerne spielt, gezeigt. Und dann sagt er auf einmal, and here I have great song, great hit, it's Milk and Sugar, Sunshine, Let the Sunshine, you have to listen to this. Und ich sagte, oh, Milk and Sugar, ja, ja. Da habe ich gemerkt, ihr seid über den Kontinenten auf der anderen Seite gelandet.
Ja, ja, genau, war weltweit gut, und es war sogar eine Nummer 1 in Amerika.
Wow.
So, cool. Also ja, und wie gesagt, wir sind als DJs unterwegs seitdem, und ich schätze, jeder, der Musik auflegt oder elektronische Musik im speziellen Haus, wird von uns wahrscheinlich schon mal eine Nummer im Set gehabt haben. Ja.
Du hast also schon einiges im Leben erlebt, aber heute, lieber Steffen, habe ich eine Aufgabe, die eine neue Herausforderung für dich sein könnte. Pro Folge dieses Podcasts hören so 5.000 bis 10.000 Menschen zu, habe ich von den Zahlen gemerkt. Und die haben alle tolle Produktionen. Deine Aufgabe ist es, denen jetzt allen auch zu einem Welthit zu verhelfen. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Song fertig habe, ich bin der Überzeugung, der Track ist es jetzt einfach. Was sind die richtigen Schritte? Wie würdest du das Thema angehen?
Ja, also es ist, glaube ich, nie so schwierig gewesen wie heutzutage. Man muss sich halt vorstellen, dass wirklich jeden Tag 40.000 neue Tracks bei Spotify veröffentlicht werden. Also muss man natürlich versuchen, das Richtige zu tun. Die erste Frage, die sich stellt, ist natürlich, wo, über wen oder über was veröffentliche ich denn meinen Song? Also sprich, habe ich einen Do-It-Yourself-Vertrieb wie, sagen wir mal, CD Baby oder DistroKid, wo ich meinen Track hochlade? Gehe ich über ein Label, also sprich, schicke ich den Track rum zu Labels und hoffe dann, dass ich gesigned werde? Dann hängst du natürlich auch wieder vom Label ab, gute Arbeit zu machen. Da gibt es auch mittlerweile Labels, die veröffentlichen jede Woche 20 Tracks. Da hat man auch ja nur bedingte Chancen. Und genau, dann kann natürlich noch sein, dass der Major kommt. Man kann eigene Adressen sammeln und vielleicht direkt erstmal an DJs schreiben. Man sollte sich auf jeden Fall selbst als Act verstehen und einen Namen machen. Ich mache ja sehr viel Social Media Beratung, und ich sage immer den Acts, wenn ihr das ernsthaft betreiben wollt, ihr müsst euch wirklich als Marke verstehen, ja, und auch so auftreten. Wenn ich also zu einem DJ komme, der sagt, du, ich habe keinen Erfolg, und ich gehe bei dem auf die Facebook-Seite und ich sehe dann irgendwie Reposts, Bilder mit seinen Kindern und seiner Frau im Urlaub, dann sage ich, gut, da fehlt mir ein bisschen die Ernsthaftigkeit, das professionell zu machen. Also ja, ich denke, man muss sich selbst fragen, wo man hin möchte. Und dann gibt's viele Möglichkeiten, um dorthin zu gelangen, vielleicht mehr denn je.
Mhm. Na, fangen wir mal systematisch an. Fangen wir ruhig mal auf Instagram an. Was sind denn so die Punkte, wo du sagst, wenn du dich als Künstler ernst nimmst, darauf solltest du achten bei deinem Instagram-Account?
Ja, also ich glaube, Instagram ist für einen Musiker oder für eine Band so ziemlich das Schwierigste, was man machen kann, weil du hast halt nur Bild, du hast, das heißt, du musst bewegt Bild wahrscheinlich produzieren, das wird wahrscheinlich aufwendig sein, oder man muss sich sehr viele Gedanken darüber machen, wirklich Bilder zu machen, die dann auch ansprechend sind, also so ansprechend sind für jemanden, der durch Instagram scrollt, dass der dann halt da auch wirklich hängen bleibt. Ja, das hat erstmal nicht viel mit Musik zu tun, sondern halt mit Denken und einem durchdachten Auftreten. Und dann von Instagram dann wieder wegzugehen. Man muss sich überlegen, was ist denn das Ziel von einem Musiker, von einem Produzenten? Ja, eigentlich will er ja Aufmerksamkeit erregen auf Instagram, möchte dann aber am Schluss, dass der Nutzer von Instagram zu Spotify rübergeht und seinen neuen Track hört oder streamt oder zu Apple Music oder eine Karte kauft. Und das ist bei Instagram, der Marketer nennt das Conversion, ja, also den Nutzer dazu zu veranlassen, halt eine Handlung zu vollführen, die irgendwo anders ausgeführt wird, ist innerhalb von Instagram sehr schwierig. Aber grundsätzlich kann man sagen, Gedanken übers Bild machen und sich überlegen, wie kann man seine Tätigkeit, was man macht, in gute Bilder fassen oder sich überlegen, was auch andere machen. Die machen dann halt irgendwas Witziges. Die einen, die schrauben halt an einem Sound rum, filmen das. Andere machen ganz witzige Sequenzen an kleinen Synthesizer-Kistchen. Jeden Tag eine andere oder zwei in der Woche. Das ist auch toller Content. Ich weiß nicht, vielleicht singt ihr, dann kann man Songs singen. Also genau, wie gesagt, schönen Bild-Content und Video-Content, der auch durchaus selbst gefilmt sein kann, aber halt eine gute Idee haben muss. Das ist das, glaube ich, wie man bei Instagram Aufmerksamkeit erregt.
So, das heißt, du hast jetzt gesagt, so Minimum zweimal die Woche wäre gut, wenn man postet. Wenn man es sehr ernst nimmt, kann man das gerne auch täglich machen, oder?
Ja, also es gibt natürlich, es gibt ja Statistiken, die sagen, du erreichst nur Wachstum, wenn du mindestens zweimal täglich postest. Aber wie gesagt, es geht dann immer noch, das Hauptprodukt ist die Musik und nicht der Instagram-Kanal. Und darauf würde ich natürlich ein Hauptaugenmerk legen. Deswegen, ja, wenn es passt, wenn man Lust hat, zweimal täglich zu posten, wunderbar. Wenn man es dreimal die Woche schafft, ist es auch sehr gut. Wenn man aber nur einmal im Monat was postet und das dann auch nicht gut aussieht oder nicht gut durchdacht ist oder man sich denkt, so, oh Scheiße, ich habe lange nichts mehr gepostet und dann fotografierst du halt irgendetwas, damit kommt man nicht weiter.
Ja, ich habe auch ein bisschen festgestellt, dass mit zweimal posten, es klingt sehr gut, aber der erste Effekt, den du mal hast, wenn du das tust, ist, dass du deine Freunde nervst, ja, weil ständig irgendwas Neues von dir erscheint. Also hören die auf, das zu liken. Auf einmal sind deine Posts nicht mehr so erfolgreich. Also man muss auch schauen, glaube ich, dass man es nicht übertreibt, dass man zwar möglichst oft postet, aber schaut, dass man spannend bleibt. Hältst du sowas wie Hashtags für ein wichtiges Tool, um hier Reichweite zu gewinnen?
Also ich sehe es bei mir immer wieder, dass ich, wenn ich mir Gedanken zu den Hashtags mache, tatsächlich auch Konten erreiche, die mir bisher noch nicht gefolgt sind. Und ich denke, das ist natürlich das Wichtigste, Leute zu erreichen, die dich bisher noch nicht kennen. Und dazu gibt es bei Instagram zwei Mittel. Das eine ist tatsächlich Reels. Reels ist das einzige Medium, wo dich Leute entdecken können. Ja, die Posts sehen die Leute nur, die mit dir verbunden, also Verzeihung, die Stories sehen nur die Leute, die mit dir verbunden sind. Genau, und ja, deine Timeline sieht man nur, wenn man halt wirklich direkt dorthin kommt, weil oder du suchst. So, also das heißt so, das Entdecken geht halt nur mit den Reels und das Entdecken geht über die Hashtags. Also ein intelligent gesetzter Hashtag, der zum Thema passt, kann durchaus Menschen, User auf das Profil holen und sie dazu animieren, wenn das ein schönes Profil ist, auch zu sagen, jo, gefällt mir, ich bin jetzt Abonnent.
So, jetzt habe ich mir also viel Gedanken gemacht, wie ich auf Instagram auftrete, schaue, dass ich da schicke Fotos habe, wo ich immer als Artist drüber komme und nicht irgendwie private Geschichten poste oder so. Was ist der nächste Schritt?
Also ich persönlich halte ja Instagram für wirklich sehr schwierig. Ja, und man muss sich fragen, ob man erstmal natürlich, was es für Kanäle gibt und welche Kanäle für einen persönlich wirklich sinnvoll sind. Viele sagen, ja, Facebook ist uninteressant geworden oder bei Facebook sind die Leute zu alt. Aber Entschuldigung, dass ich jetzt mal von Instagram weggehe. Es gibt halt einfach Möglichkeiten, mit anderen Formaten auf Facebook aufzutreten. Das fängt damit an, dass du zum Beispiel in einen Post einfach mal einen Link reinpacken kannst, indem du sagst, Jungs, ich habe meine neue Platte draußen, geht doch mal zu Spotify oder ich habe hier eine Homepage, ich habe einen ganz tollen Presseartikel gehabt im Face-Magazin, whatever. Das Ganze ist ja auf Instagram nicht möglich. Also sollte man sagen, was macht auf Instagram Sinn für einen Musiker und sich nicht zu sehr auf einen Kanal konzentrieren, sondern eher eine Strategie machen und sagen, wo sind meine Stärken, wo kann ich punkten, und vielleicht macht es ja auch Sinn, mehr bei Soundcloud zu machen. So, aber Entschuldigung, zurück zu deiner Frage. Was macht er dann, wenn er auf Instagram gewesen ist? Ja, also ganz wichtig ist bei Instagram natürlich alles vollständig ausfüllen. Instagram gibt nur wenige Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Da reichen 2-3 Zeilen, oder beziehungsweise innerhalb von 2-3 Zeilen muss jeder, der auf das Profil kommt, ganz klar wissen, worum dreht es sich hier? Ja, was sehe ich hier oder wer ist das? Und man hat nur einen Link auf Instagram, wo man Leute, die sich wirklich für einen interessieren, aus Instagram herausführen kann. Es ist der sogenannte Bio-Link. Manche verlinken die Webseite, manche verlinken ihren letzten Release bei Spotify oder bei Beatport. Was jetzt auch wieder in Mode gekommen ist, ist, dass man von dorthin zu einer anderen Micro-Page-Landing-Page verweist. Da gibt es verschiedene Anbieter, zum Beispiel Linktree, und auf Linktree wiederum kann man dann 1, 10 oder 100 Links nochmal hinterlegen, wo man sagt, okay, schau dir, geh zu meiner Webseite, geh zu meinem Spotify-Profil, ich habe ein neues Hoodie, das könnt ihr euch bestellen, etc. Also so dieser eine Ausgang aus Instagram kann man über Anwendungen wie Linktree wiederum zu einer Seite führen, wo man dann den User noch auf verschiedene Angebote hinweisen kann.
Jetzt habe ich meinen Track released über, was hast du als Beispiel genannt? Da gibt es iMusician, da gibt es
DistroKit,
da gibt es verschiedene digitale Anbieter, wo ich das einfach in Kleinigkeit zahle, dann lade ich das hoch und dann wird das verbreitet auf allen Plattformen, die Musik streamen, also auf Spotify, auf Apple Music, auf Amazon Music und all die anderen. Was kann ich denn jetzt noch tun, um meinen Track zu promoten, wenn ich den selber ohne fremdes Label versuche zu vermarkten?
Also ich denke, ganz wichtig ist, an alle Profile zu denken. Wenn ich Profile meine, da habe ich jetzt schon gesagt, okay, du hast Instagram genannt, ich sage Facebook nicht vergessen, TikTok ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, aber Soundcloud ist weiterhin nicht unwichtig. Und dann bieten die großen Anbieter, die großen Streaming-Plattformen, nämlich Spotify, Apple, Deezer und auch Amazon, die Möglichkeit, ein eigenes Künstlerprofil auch einzurichten. Also beziehungsweise einen Zugang zu den eigenen Releases. Man fragt sich oft, okay, wie kann denn der Künstler da sein Profilbild austauschen bei Spotify? Und das heißt, wäre halt wichtig, auch da immer mit jedem Release zu aktualisieren, nachzugucken, ist meine Bio auf den Plattformen aktuell, sind meine Links überall aktuell, also werde ich gefunden, wenn jemand zu, wenn du einen YouTube-Kanal hast, ja, besteht die Möglichkeit, wenn du da ein Video postest, kann jemand, der auf dem Kanal ist, auch schnell zu dir zu Soundcloud wechseln oder zu Spotify. So. Und seine ganzen Kanäle in Ordnung zu bringen, in Ordnung zu halten, ist meiner Ansicht nach eine ganz wichtige Sache, die man machen muss. Die hilft dir jetzt nicht, den einen Titel hoch zu pushen, aber sie hilft insgesamt, dass jeder, der sich für dich oder für deine Musik interessiert, dich auch überall finden kann und dass es halt einen guten Eindruck macht. Ne? Weil wenn du einen ungepflegten Kanal hast, dann kann man ja auch davon ausgehen, dass du vielleicht deine Musik nur so husch-husch machst. Ja?
Ja. Das heißt, was sind nochmal die Plattformen, wo du auf das Auftreten achten würdest? Das sind einmal die ganzen sozialen Netzwerke wie Facebook, Instagram, möglicherweise YouTube, wenn man hier Idee für einen tollen Channel hat. Aber auch jetzt direkt bei Spotify, da gibt es dann sowas wie Spotify for Artists. Habe ich mal gemacht. Da geht man so dann rauf und muss wahrscheinlich seinen Instagram-Account oder sowas, die Zugangsdaten hergeben, damit die verifizieren, dass du der echte Steffen Harning bist. Und wenn das dann geklappt hat, dann sagen sie so, jetzt hast du hier Zugriff. Zum einen kann man die Statistiken abfragen, also wie oft wurde mein Track gehört und in welchen Ländern. Aber man kann jetzt eben auch seinen Channel pflegen, eine Bio hochladen, Fotos hochladen etc. Das Ganze kann man bei Apple Music genauso machen.
Ja, genau. Geht bei Apple Music genauso. Es geht bei Deezer und bei Amazon. Das sind die, also von wo ich selbst drauf achte. Ich glaube nicht, dass das selbst Deezer ist relativ klein, aber man sollte es nicht. Man sollte ruhig mal irgendwie, wenn man es schon tut, einen Rundumschlag machen. Bei Spotify besteht jetzt dann die Möglichkeit. Spotify schickt dir dann, wenn du den Channel eingerichtet hast und dein Song von dem Vertrieb hochgeladen ist, eine Nachricht, die sagt so: Hey, herzlichen Glückwunsch, dein Song ist eingeplant. Und von dem Moment an kann man dann auch bei Spotify for Artists reingehen und seinen Song den Kuratoren vorschlagen. Das ist dann der sogenannte Spotify Pitch. Und man gibt ein paar Angaben dazu da, was ist der Song, was ist für eine Instrumentierung, ist es ein Cover, ist es ein Original, ist es akustisch aufgenommen. Man schreibt dann auch nochmal so eine kleine Bewerbung an Spotify. Und also man darf nicht vergessen, die Hälfte aller neuen Songs wird wahrscheinlich gepitcht, sagt die Statistik, also die Hälfte von allen 20.000. Das heißt aber nicht, dass man es nicht machen sollte. Also genau, und so sagt man den Spotify-Kuratoren so: Oh, ich habe hier was Neues, schaut euch das mal an, da gibt es noch ein paar Angaben dazu, vielleicht etwas, was die noch nicht wissen, so: Hey, ich habe jetzt eine Tour oder ich lege nächsten Monat bei einem großen Festival auf, oder dieser Titel ist der Titelsong von einer neuen Werbekampagne. Zum Beispiel, sowas würde man dann da reinschreiben.
Ich glaube auch, dass man das unbedingt tun sollte. Mein Eindruck ist, weil du, wie du richtig sagst, so viele Songs hochgeladen werden, die das wahrscheinlich fast alle tun, oder wenn es nur die Hälfte tut, sind das unglaublich viele, so dass man sich nicht vorstellen kann, dass das jemand durchliest. Ich glaube eher, dass es so ist, wenn Spotify, die Algorithmen von Spotify oder tatsächlich Mitarbeiter von Spotify auf dich aufmerksam werden, weil du auf einer anderen Webseite erwähnt bist, Dings, dann schauen sie sich das an und dann kann das helfen, dass sie den Track eher wo reinnehmen. Aber ich glaube, die Basis ist mal, dass sie irgendwie anders auf dich aufmerksam werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das alles durchlesen, was da so beworben wird. Das ist, halte ich für unrealistisch. Dafür ist es zu viel.
Ja. Ich meine, eine wichtige Sache ist, vielleicht auch regelmäßig zu veröffentlichen. Also wir reden ja mal so: Okay, ich habe jetzt den einen Titel, aber du merkst es, ich wehre mich dagegen zu sagen, was ich jetzt genau mit einem Titel mache. Weil wenn ein Titel gut ist, ja, dann fängt man beim anderen Titel wieder bei Null an. Eine Künstlerkarriere, die muss ja geplant werden, oder die muss halt irgendwie Kontinuität und Struktur haben, und es ist da halt nicht mit einem Titel getan. So, ich kann immer nur raten, regelmäßig zu veröffentlichen. Man macht Erfahrungen, man wird mit jedem Mal besser.
Was ist denn ein guter, wie oft würdest du denn empfehlen zu releasen?
Ja, also es sagt, wenn man es schafft, alle 2 Monate einen guten Song zu machen, sollte man das tun. Aber wenn man soll sich nicht unter Druck setzen und sagen: Oh, ich muss jetzt alle 2 Monate einen Song machen und dann ist der Song halt einfach nicht gut, das bringt dann auch nichts. Ja? Wenn man alle 6...
Manche Leute arbeiten ja unter Druck besser. Manche brauchen Druck, um Gutes zu machen.
Wenn man sich selber Druck macht und sagt, es muss was raus, ansonsten geht gar nichts raus, macht es natürlich Sinn. Bei manchen ist es aber wichtiger, dass man vielleicht mal 3 Monate an einem Song arbeitet, und wenn der dann richtig gut ist, es geht ja immer noch um Musik, es geht ja nicht um Marketing. Ja. Wenn die Musik nicht gut ist, da hilft ja das beste Marketing nicht. Aber wenn die Musik gut ist, dann kommt man mit gutem Marketing noch weiter.
Jetzt haben wir gesprochen von, wie man bei Spotify for Artists schaut, dass der Spotify-Account schön ausschaut, dass man dasselbe bei Amazon und Deezer machen kann. Wie schaut es denn mit Beatport aus?
Beatport ist, glaube ich, die Plattform, die momentan am schwierigsten zu erreichen ist, wenn man gerade anfängt. Das hat 2 Gründe. Erstens kommt man nicht mit jedem Distributor, wo man hochlädt, bei Beatport automatisch drauf. Man muss sich also sozusagen bewerben, um Beatport beliefern zu dürfen. Dazu habe ich jetzt gerade einen ganz aktuellen Fall und spreche mit denen bei Beatport, und da heißt es: Ja, Steffen, wir brauchen jetzt erstmal, also Label-Logo, dann wollen wir die nächsten 3 Releases hören, die da rauskommen. Dann muss es natürlich auch passen vom Genre, Stil her. Ja. Also du kannst jetzt keinen Schlager bei Beatport rausbringen, um es mal wirklich so krass zu sagen. Und wenn es halt R&B ist, da haben die ja mittlerweile auch ihr anderes Portal, dieses Beatportal nennt sich das dann, für R&B, Soul, Funk etc. Also das heißt Beatport rein elektronisch. Und also entweder du musst dich halt wirklich über deinen Distributor bewerben, wenn du noch nicht auf Beatport bist, oder den anderen Weg nehmen, den wir vorhin erklärt haben, man muss mit seinem Song ein Label finden, was bei Beatport gelistet ist. Das sind die zwei Wege, die zu Beatport führen.
Gut. Gibt es dort auch sowas wie ein Künstlerprofil, das man selber pflegen kann?
Genau, auch das gibt es. Das ist ein bisschen rudimentär. Schreibt dann an eine E-Mail-Adresse über ein Google-Formular, also sowas zumindest das letzte Mal. Und dann wird das irgendwann dort händisch eingepflegt. Ich sage das mal so, weil es ist dann irgendwann händisch irgendwann dann dort eingepflegt, ja. Aber es gibt auch das Profil und auch darauf sollte man achten, dass es halt wirklich immer eine aktuelle Bio ist.
So, jetzt habe ich mich um meine ganzen sozialen Kanäle gekümmert. Ich habe geschaut, dass mein Profil überall gut ausschaut. Ich schaue, dass ich alle 2 Monate release. Gibt es denn sonst noch was, was ich tun kann, was letztendlich auch ein bisschen dazu führt, dass Leute auf mich aufmerksam werden?
Ja, also es gibt PR. Ich kann da halt empfehlen, zum Beispiel mal bei SubmitHub reinzuschauen. Das ist ein Portal, wo man Kuratoren Blogs anschreiben kann. Auch da muss man gut vorbereitet sein und höflich sein und es ist viel Arbeit, aber und SubmitHub ist nur ein Beispiel. Ich würde empfehlen, generell, wenn man Musik interessiert ist, man ist ja viel unterwegs im Internet, ja, und man liest ja, man ist ja auf vielen interessanten Seiten und liest viele interessante Artikel und es kann nicht schaden, sich immer eine Liste nebenbei zu führen, wo man sagt, so, oh, ich habe die Webseite gesehen, die hat mir gut gefallen und sich da mal einen E-Mail-Kontakt rauszuschreiben. Ja, und so seine eigene Liste aufzubauen mit Kontakten, die man dann im richtigen Moment anschreibt und sagt, hallo, ich bin der und der, ich habe etwas Neues rausgebracht und ich könnte mir vorstellen, dass es für euch interessant wäre. Ich schicke euch irgendwie einen Anhörlink mit, ein schönes Bild und vielleicht noch gleich einen Pressetext über meinen Release und würde mich freuen, wenn es euch interessiert, wenn ihr was darüber schreiben würdet.
Entschuldige, wenn ich da einhake, weil ich glaube, es ging ein bisschen zu schnell. SubmitHub. Vielleicht verlinken wir das auch in der Beschreibung von diesem Podcast. Ich glaube, die wenigsten kennen das. Erklär doch mal, was das ist und was man da genau tut.
Also SubmitHub wurde auch von, ich glaube 2015 oder so, von einem Musikliebhaber gegründet. Der hat quasi so eine Datenbank vermisst, wo man mal Betreiber von einem Blog anschreiben kann oder Kuratoren von einer Playlist, ohne dass man die jetzt persönlich kennt. Also die schreibt man auch nicht direkt an, sondern über diese Plattform. Und wenn man die anschreiben möchte, dann muss man $1 zahlen oder 2 oder vielleicht auch maximal 3. Also es ist ein bisschen mit Kosten verbunden, aber es ist sehr effektiv und man sieht dann auch bei den Leuten, die man anschreibt, wie aktiv die sind, was die für Musik mögen. Man kann auf die Kanäle gehen und man kann auch schreiben, dass man Feedback haben möchte zu seinem Track. Das kann vielleicht auch schon mal helfen, überhaupt, wenn man sich unsicher ist, ob der Track gut ist, Leuten zu schreiben und sagen, hey, ich habe was rausgebracht und sie schreiben dann persönliches Feedback zu dem Track mit dazu. Also ich kann es empfehlen. Wir nutzen es auch als Beimischung und ja, also du merkst, es gibt nicht den einen Trick, sondern es ist Arbeit mit dabei und genauso wie man seinen eigenen Künstlerkanäle pflegt und aufbereitet, sollte man auch seine Adresslisten pflegen. Dann man fängt vielleicht mal an mit 10 Leuten, denen man schreibt und die was über die neue Platte schreiben und beim nächsten Mal sind schon 20 und wenn man das dann ein Jahr betreibt und fleißig ist, dann hat man vielleicht schon ein paar 100 Kontakte, E-Mail-Kontakte, die man mit jedem Release automatisch rausschicken kann und es kostet einen keinen Pfennig. Also wenn man zum Mailchimp geht, ich glaube, da sind dann 2000 Kontakte frei sogar, wenn man E-Mail-Marketing macht.
Ja. In dem Zusammenhang darf ich vielleicht auch noch eine Facebook-Gruppe empfehlen, die ich da vor ein paar Jahren gegründet habe. Die heißt Get Feedback for Your Song. Da kann man seinen Track, seinen unfertigen Track auch posten. Tatsächlich wird sehr genau jeder Post angeschaut, bevor er freigeschalten wird, damit da kein Spam dabei ist und so weiter. Und die Leute geben wirklich tolles Feedback. Die Leute sind sehr freundlich und nett, sowohl zu Anfängern wie auch zu Profis, und bemühen sich da ein gutes Feedback zu geben. Da ist echt eine tolle Gruppe gewachsen, werde ich auch mal verlinken. Kann ich sehr empfehlen, wenn man was Neues produziert hat und mal hören möchte von ein paar Leuten, die auch Musik produzieren, was die dazu denken. Get Feedback to Your Song auf Facebook ist eine sehr tolle Gruppe.
Genau, da fällt mir etwas ein, Thomas, was wir auch den Hörern auf jeden Fall sagen sollten. Es ist auch eine neue deutsche Seite, die ein bisschen dieses Submit-Hub-Prinzip, von dem wir gerade gesprochen haben, auf Deutsch adaptiert haben. Das nennt sich MusicStep, musicstep.de. Da findet ihr auch mich. Ich werde, mein Profil ist noch nicht komplett, aber ich bin dran. Auch das ist Memo an mich selbst, Profilpflege bei musicstep.de betreiben. Und auch dort gibt es zum Beispiel den Service von Profis aus dem Musikbusiness, wo man seinen Track hinschicken kann und die dann Feedback geben und dann sagen, ja, ob sie es gut finden, was sie noch besser machen würden, etc. Ist auch ganz interessant für Kollaborationen. Und die Jungs fangen an, sind super nett, hatte letzte Woche erst einen Call mit denen, und muss man beobachten, und das würde ich vielleicht sogar sagen, verlinkt das ruhig auch mal bei dir auf der Gruppe, weil ich finde das super, was
die machen. Ist bereits verlinkt, wunderbar. So, und wenn man das alles ordentlich gemacht hat, dann ist man ja automatisch auch für andere Labels attraktiver. Denn Labels, die sich etwas ernstzunehmend anschauen, hören ja nicht nur, wie gut ist der Track, der mir gerade zugesendet wurde, sondern wie ist denn dieser Künstler, der hinter dem Track steht? Hat er einen ordentlichen Instagram-Account? Kann ich den ernst nehmen? Oder habe ich da nur einen ganz netten Track, aber der Künstler, der dahinter steht, den kann ich so noch überhaupt nicht vermarkten? Und das ist ein ganz eigenes Thema, wie man sich selber für Labels attraktiv macht, wie man mit denen zusammenarbeitet, über das wir nächste Woche nochmal oder übernächste Woche nochmal gesondert reden. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Vielen Dank, lieber Steffen.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Also ich glaube, wir konnten überhaupt gar nicht alles so vollkommen im Detail besprechen, aber so um Überblick zu geben und ein bisschen mal anzustoßen und den Leuten draußen zu sagen, okay, habt ihr denn dran gedacht? Wenn jemand bei euch aufs Profil geht, würdet ihr da weiterklicken? Ich glaube, das muss man sich halt einfach fragen. Und wenn man das mit Ja beantworten kann und die Musik auch noch gut ist, dann ist man schon einen großen Schritt weiter.
Wenn ihr da auch noch ein bisschen mehr ins Detail wollt, könnt ihr euch auch direkt an den Steffen wenden. Zum einen ist der Steffen in meiner Facebook-Gruppe Thomas Foster Music Production German Group. Ist er ein Gruppenberater, das heißt, ihr findet ihn da direkt, Gruppenexperte heißt das, ihr findet ihn da direkt im Mitgliederbereich als Gruppenexperte. Und zum anderen, wenn ihr nicht nur eine Frage habt, die ihr dann mit einem Satz beantworten kann, dann kann man ihn natürlich auch richtig buchen mit seiner Firma MCP Music Consulting und Production. Die ist genau darauf spezialisiert, Artists und Labels zu beraten. Und das ein bisschen ausführlicher, als man das in einer Podcast-Folge machen kann. Vielen Dank, Stefan. Immer kreativ bleiben. Cheers.